Ein so bekannter Psalm und wir werden sehen, voller Überraschungen. Ich lese Psalm 23 ab Vers 1. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf Länge der Tage. Der Autor ist klar. Der Titel, ein Psalm von David, ist inspiriert. Das ist wichtig zu wissen. All diese Titel, die wir in den Psalmen, nicht überall, aber an vielen Orten haben, die gehören zum Originaltext. Das sind nicht spätere Einfügungen, wie das ja in verschiedenen Bibelausgaben üblich ist, dass man Zwischentitel macht, durch die ganze Bibel hindurch, um sich dadurch besser orientieren zu können. Die Elberfelder hat das nicht, also schon die alte Elberfelder nicht und dann auch die sanfte Revision CSV Hückeswagen hat das auch nicht, was viele bedauern. Aber der Grund ist der, man wollte als Übersetzer nicht den Leser gewissermaßen in eine bestimmte Richtung drängen durch die Vorgabe der Titel, sondern das Wort Gottes soll direkt ohne Ablenkung zu einem sprechen. Aber eben, darum ist es wichtig, das ist inspiriert. Wir wissen wirklich, König David hat diesen Psalm gedichtet. Und das ist darum wichtig, weil er selber ein Hirte war, bevor er König wurde. Und er stellt sich hier als Schaf in der Herde des Herrn vor. Also der Hirte nimmt hier den Platz des Schafes ein. Und das ist eben etwas Besonderes. Er hatte so viele Erfahrungen als Hirte und das hat auch sein ganzes Leben und Sein geprägt. Gott sagt von David, ich habe David gefunden. Können wir das aufschlagen in Apostelgeschichte 13. Da erwähnt der Apostel Paulus dies in seiner Rede in der Synagoge. Ja. In Vers 22 lesen wir, und nachdem er ihn, Saul, weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Gott hat diesen Mann erwählt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er sollte später König werden über Israel. Und warum war das wichtig, dass er zuerst Hirte war? Es gibt Könige, die sind berühmt geworden als Jäger. Wenn wir denken an Nimrod in 1. Mose 10, wenn wir kurz aufschlagen, um den Kontrast zu sehen. Das war der erste Herrscher nach der Sintflut. Und von ihm heißt es in 1. Mose 10, Vers 8, und Kusch zeugte Nimrod. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagte man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne im Land Sinear. Das war also auch der Herrscher in Babel, als die Menschheit sich zusammentat, gegen Gott rebellierte und den Turm von Babel nicht als Aussichtsturm, sondern als religiöser Ort der Verehrung und des Götzendienstes einrichteten. Da war ihr Herrscher. Sein Name bedeutet, lasst uns rebellieren. Und er war ein gewaltiger Jäger. Und in der späteren Geschichte sind viele Herrscher Jäger gewesen, große Jäger. Man denke nur an die assyrischen Könige. Die Palastverzierungen sind ja in großer Zahl ausgegraben worden im heutigen Nordirak. Und da haben sie auf den Wänden Illustrationen angebracht, wie die Könige gerade im Kampf sind mit Löwen. Auf dem Kriegswagen sieht man sie mit gespanntem Bogen, wie sie Löwen töten. Und das war so das Ideal des Herrschers, der Gewalttätige. Aber Gottes Ideal ist ganz anders. David, ein Hirte, der später König wurde und wusste, wie es ist, wenn man sich kümmert um die Schafe der Herde. Und so sollte er sich auch um die Einzelnen, die zum Volk Gottes gehörten, eben als König kümmern. Und das war darum eine ganz wichtige Vorbereitung für ihn, um später König zu werden. Das war ja mit Mose auch nicht anders. Bevor er zum Führer des Volkes Israel wurde, da hat er 40 Jahre Schafe gehütet. Auch das ein Training, um ein Führer, ein Herrscher zu werden nach Gottes Gedanken. Und zwar ist eben der ideale König, der vollkommene König, der Messias, einer, der selbst Hirte ist. Schlagen wir auf in Hesekiel. In Hesekiel 37, da werden die schlechten Hirten von Israel vorgestellt. In Hesekiel 36 und anschließend wird dann der Messias vorgestellt, Hesekiel 34 natürlich. Da werden die Hirten vorgestellt und dann der ideale Hirte der Endzeit, der Messias, in Hesekiel 34, 23. Und ich werde einen Hirten über sie erwecken und er wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe geredet. Mein Knecht David. David heißt auf Hebräisch der Geliebte. Und der Jesus, der Messias, wird im Alten Testament an ganz vielen Stellen, besonders im Hohen Lied, genannt der Geliebte. Und auch im Neuen Testament, zum Beispiel Epheser 1, er hat uns begnadigt oder angenehm gemacht in dem Geliebten. Das ist also ein Titel für den Messias. Mein Knecht David, das ist der Jesus, der Messias. Einer seiner vielen messianischen Namen wird hier vorgestellt. Und nun wird eben klar, Psalm 23, wo David sagt, der Herr ist mein Hirte, ist eigentlich ein messianischer Psalm und weist hin auf Jesus Christus. Und wenn wir jetzt schauen, der Psalm davor ist Psalm 22. Und das ist ja dieser berühmte Kreuzespsalm, auch von David, wo er die Leiden des Messias am Kreuz beschreibt. Es beginnt in Vers 2 mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei des Erlösers am Kreuz, als er in den 3 Stunden der Finsternis von Gott beladen wurde mit unserer Schuld und von Gott zur Sünde gemacht wurde, nach 2. Korinther 5, 21. Da kam das ganze Gericht Gottes über ihn und da musste Gott den Messias als Mensch verlassen. Und in diesem Psalm 22 werden also die Leiden am Kreuz bis in alle Details prophezeit. Und schauen wir mal Vers 17 noch an, Vers 17b. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Also über 1000 Jahre zuvor hat David die Kreuzigung beschrieben mit Nägeln in Händen und Füßen. Eine Todesart, die damals gar noch nicht existierte. Das haben erst Jahrhunderte später die Perser erfunden und die Griechen haben das übernommen von ihnen und haben es dann den Römern übergeben und die haben es noch mehr in der Grausamkeit perfektioniert. Und dann in dieser Zeit wurde Psalm 22 erfüllt. Aber es geht also hier um den Messias, der für unsere Sünden leiden sollte. Und nun lesen wir dazu aus Johannes 10. Da sagt der Herr Jesus, in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Auch schon zuvor in Vers 10 und 11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Psalm 22 stellt uns auch das Thema des Hirten vor. Aber da geht es um den guten Hirten, der sein Leben lässt und am Kreuz für sie stirbt. Und dann haben wir Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und wir sehen hier, wie beschrieben wird, der Hirte, der seine Schafe leitet. Und das entspricht dem, was wir im Hebräerbrief lesen, Hebräer 13, ich lese ab Vers 20, der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte, unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes. Also hier geht es um den Auferstandenen, der aus den Toten wieder auferstanden ist. Und wie wird er hier genannt? Der große Hirte der Schafe. Und das ist der Herr Jesus in der heutigen Zeit. Als der Auferstandene führt und leitet er die Gläubigen. Und so können wir sagen, Psalm 22 stellt uns also vor, den guten Hirten, der sein Leben lässt. Psalm 23, den großen Hirten, der aus den Toten auferstanden, die Gläubigen leitet. Und jetzt kommt noch Psalm 24. von David, ein Psalm. Und da beschreibt er den König aller Könige in Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Hier wird der Messias beschrieben als der König in der Zukunft, der in Jerusalem die Macht über die ganze Welt übernehmen wird. Und als solcher beschreibt Petrus den Herrn Jesus in 1. Petrus 5 wie folgt. Im Zusammenhang geht es um Älteste, die einen Hirtendienst tun in den Gemeinden. Und dann sagt er ihnen in 1. Petrus 5, Vers 3, dass sie Vorbilder der Herde sein sollen. Und dann sagt er, und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Der Jesus wird hier genannt der Erzhirte. Oder das bedeutet auch der Oberhirte. Während die Ältesten, die einen treuen Hirtendienst tun, seine Unterhirten sind. Der Erzhirte wird offenbar werden, sagt Petrus, und dann wird er denen, die treu die Aufgabe als Hirten erfüllt haben, die Krone, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit geben. Und das wird sein am Anfang des tausendjährigen Reiches. Die Gläubigen der Gemeinde werden ja entrückt werden, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, und dann sind sie aber noch nicht vollkommen. Dann werden sie vor den Richterstuhl des Christus gestellt werden, Römer 14, 10 und 2. Korinther 15, 5, Vers 10. Und da wird das Leben der Gläubigen durchleuchtet werden und für alles, was die Gläubigen dem Herrn gedient haben und für ihn da waren, sogar in ihren Gedanken, wird es Lob geben und Lohn geben. Und dann werden die Kronen oder die Siegeskränze werden zugesprochen, aber die Auswirkung wird dann kommen am Anfang des tausendjährigen Reiches, wenn dann die verschiedenen Aufgaben übergeben werden. Lukas 19, das Gleichnis von den Pfunden, da sehen wir, der eine bekommt Gewalt über 10 Städte, ein anderer über 5 Städte und so weiter. Das ist dann der Lohn, den eben der Oberhirte austeilen wird. Ja, jetzt wird klar, wir haben eine wunderbare Trilogie, Psalm 22, 23, 24. Psalm 22, der gute Hirte, Psalm 23, der große Hirte und schließlich Psalm 24, der Erzhirte. David sagt in Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Wir sehen, Herr mit Großbuchstaben, das bedeutet im hebräischen Text steht der Gottesname Yahweh. Im Hebräischen geschrieben mit 4 Buchstaben, Yud, Hey, Vav, Hey, also J-H-W-H. Und das bedeutet eigentlich der Ewigseiende, der Unwandelbare. Es ist wunderbar im Hebräischen, da kann man die meisten Wörter ganz einfach auf ihren Ursprung zurückführen. Und zwar sind die meisten Wörter zurückführbar auf Wurzeln von 3 Konsonanten. Yahweh geht zurück auf die Wurzel H-W-H. Und da muss man einfach einsetzen A-A, dann gibt das Hava. Das ist die Form der Verben, wie sie im Wörterbuch stehen. Üblicherweise. Und zwar ist das genau 3. Person Einzahl perfekt. Also Hava heißt er war. Und von da aus kann man dann alles bilden, alle verschiedenen Formen. Ja, und Hava heißt also sein. Und das Jod am Anfang, das Jota am Anfang, das bezeichnet ein Nomen. Es gibt eine ganze Gruppe im Hebräischen von Nomen, also Hauptwörtern, die mit einem Jud beginnen. Es gibt andere, die gehören zur Klasse, die beginnen mit einem Taf, ja, mit einem T. Oder es gibt andere, die beginnen typischerweise mit einem Mem, mit einem M. Ja, also Yahweh gehört zu dieser Gruppe von Nomen mit einem Jud am Anfang und dann die Wurzel. Und daraus kann man ableiten, Yahweh heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Der ist, der nicht geworden ist, sondern der existiert, der in sich selbst das Sein hat. Er ist die Quelle des Lebens, der Ursprung aller Dinge. Und weil in den 10 Geboten steht, du sollst den Namen Jahwes nicht zum Eitlen aussprechen, hat man im Judentum bereits in vorchristlicher Zeit begonnen, die Aussprache dieses Namens möglichst zu vermeiden, um diesen Namen nicht zu entweihen. Und so wurde es üblich, dass man in der Synagoge beim Vorlesen jedes Mal, wenn steht Yud Hei Vav Hei, nicht den Namen liest, sondern man sagt Adonai, Herr, als ein Ersatzwort. Und der Heilige Geist hat das, kann man sagen, sanktioniert, hat das unterschrieben. Und zwar im Neuen Testament haben wir ja viele Zitate aus dem Alten Testament. Und zwar eben auch Zitate, wo der Name Yahweh im Alten Testament vorkommt. Aber wenn man im Neuen Testament liest, steht dort normalerweise Kyrios, Herr. Yahweh kommt gar nie vor im Neuen Testament. Aber Herr, und damit wird eigentlich durch das Neue Testament dieser Gebrauch in der Synagoge bestätigt. Das war ein Ausdruck von Ehrfurcht gegenüber Gott. Übrigens, man hat auch andere Ersatzwörter verwendet. In der Synagoge, wie gesagt, beim Vorlesen durch den Chazan, der den Text vorsingen muss, mit Adonai, aber in rabbinischen Diskussionen hat man auch den Ausdruck gebraucht, Himmel, Shamayim. Und hat zum Beispiel gesagt, Malchut Shamayim, das Königreich der Himmel. Und das ist das Königreich Yahwehs. Jetzt verstehen wir auch, warum gerade im Matthäusevangelium, das zuerst ganz speziell für Juden geschrieben worden war, 32 Mal der Ausdruck, das Reich der Himmel vorkommt, wo in den anderen Evangelien in Parallelstellen typischerweise das Reich Gottes steht. Das Reich der Himmel, das bedeutet das Reich Yahwehs. Und der verlorene Sohn in Lukas 15, der überlegt sich ja, er will zum Vater zurückkehren und will ihm sagen, ich habe gegen dich, sagt er, und gegen den Himmel gesündigt. Gegen den Himmel gesündigt? Ja, gegen Shamayim, gegen Yahweh. Oder was typisch ist in den aramäischen Übersetzungen, in den Targumim, die man in den Rabbinerbibeln findet, das geht zurück auf die Zeit, wo man in Israel für all die Israeliten, die nicht mehr Hebräisch konnten, die Vorlesung übersetzen musste auf Aramäisch. Und da haben wir diverse solche aramäische Übersetzungen noch heute. Und dort steht immer wieder für Yahweh Memra Dadonai. Und Memra heißt das Wort. Memra Dadonai, das Wort des Herrn. Und jetzt versteht man Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das bedeutet nichts anderes. Im Anfang war Yahweh. Aber schon in diesem Targumim wird unterschieden zwischen Yahweh, der Memra ist, und Yahweh, der eben nicht der Memra ist. Der Vater. Es gibt nur einen Yahweh, aber es wird unterschieden zwischen verschiedenen Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und So wird also klar in Johannes 1, im Anfang war das Wort, das ist einfach eine Umschreibung, um zu erklären, dass Jesus Christus Jahwe ist. Und so gibt es noch mehr solche Ersatzwörter, die man auch im Neuen Testament findet, wie zum Beispiel Hebräer 1, er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Majestät ist auch so ein Ersatzwort für Jahwe. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 26 vor dem Hohenpriester Kaiaphas, dass man ihn sehen wird, sitzend zu Rechten der Macht. Macht. Das hat gar nichts mit Star Wars zu tun. Ja, dort wird ja diese animistische Vorstellung von etwas Göttlichem. Ja, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Gott der Bibel. Das ist Götzendienst. Star Wars ist Götzendienst. Da geht es eben um eine Macht, eine irgendwie unpersönliche Macht. Aber Jahwe wird genannt im rabbinischen Judentum Hagvura. Und der Herr Jesus benutzt das auch. Und das ist eine Umschreibung von eben dem Gottesnamen. Ja, aber jetzt wird uns klar, wenn David sagt, Jahwe ist mein Hirte, da betonen wir jetzt mal das erste Wort. Jahwe ist mein Hirte. Das heißt also der Ewigseiende, der Ursprung aller Dinge ist. Der Mächtige, der Gott des Himmels. Der Gott, der sich einmal offenbaren würde, indem das Wort Fleisch werden sollte. Johannes 1, Vers 14. Dieser majestätische Gott, das ist mein Hirte. Und ich möchte noch genauer erklären, das Wort Jahwe. Gott erklärt das nämlich Mose im Dornbusch. Da erscheint der Herr, Jahwe. Und wie nennt er sich? Er sagt, ich bin, der ich bin. Echje, asher echje. Man fragt sich, ja, was bedeutet das? Ich bin, der ich bin. Und später sagt Gott, geh zu den Israeliten und sag ihnen, Echje hat dich geschickt. Ich bin hat dich geschickt. Nun, ich bin, das kommt ja von dem Verb sein. Das ist für Ausländer ein bisschen schwierig, weil sie sehen eigentlich keinen Zusammenhang zwischen bin und sein. Ja, das ist eben ein unregelmäßiges Verb im Deutschen. Und leider sind die schwierigen, unregelmäßigen Verben oft die Verben, die man am meisten braucht in den Sprachen. Das ist nicht nur in Deutsch so, das ist auch in anderen Sprachen so und macht das Ganze so schwierig. Ja, und damit muss man also als Ausländer lernen, ich bin, das ist einfach eben die Konjugation von sein, von dem Verb sein. Und man sagt, ich bin, du bist, er ist, oh, wieder ganz anders. Wir sind, oh, ist auch schwierig. Ja, aber darum ist es wichtig, daran zu denken. Ich bin, das kommt von sein. Und jetzt ist es so, das Verbalsystem im Hebräischen ist ganz anders als im Deutschen. Im Althebräischen, nicht im Neuhebräischen, da ist es eben anders. Aber im Althebräischen ist das Verbalsystem noch komplizierter als im Modernen. Und da bedeutet Echje nicht, wie im modernen Hebräisch, ich werde sein. Sondern das bedeutet einfach der Durativ. Eine Handlung, die fortdauernd. Also Echje heißt, ich bin fortdauernd. Oder ich werde fortdauernd sein. Aber es kann sogar bedeuten, ich war, aber fortdauernd. Und nun kann man Echje, Asher, Echje auf 9 Arten übersetzen. Alles ist richtig. Aber zusammengenommen gibt uns das den klaren Sinn. Ich bin, der ich bin. Aber wir könnten auch übersetzen, ich bin, der ich war. Ich bin, der ich sein werde. Also Gott, der sich nie ändert. Der immer der gleiche ist. Aber man kann auch übersetzen, ich war, der ich war. Ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Oder man kann übersetzen, ich werde sein, der ich sein werden. sein werde. Ich werde sein, der ich bin, und ich werde sein, der ich war. Und jetzt wird klar, das bedeutet eben, der, der ist, der nicht der Zeit unterworfen ist. 1000 Jahre sind in den Augen des Herrn wie ein Tag, sagt Petrus, 2. Petrus 3. Und umgekehrt. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, Gott ist dem Verlauf der Zeit nicht unterworfen. Er ist der Ewige. Alle Geschöpfe sind der Zeit unterworfen, übrigens auch Engel. Und das ist auch der Grund, warum Engel zu spät kommen können. Das ist sehr tröstlich. Nicht wahr? In Daniel 10 findet man einen Engel, der 3 Wochen später kommt, nachdem David begonnen hat zu beten, ganz intensiv. Und er sagt, dass sein Gebet eigentlich schon vor 21 Tagen erhört worden war. Aber der König von Persien, der Fürst von Persien, habe ihn aufgehalten. Und damit meint er den Engelfürsten, der an der Spitze von Persien ist. Ein dämonischer, gefallener Engelfürst. Der hat ihn aufgehalten und er sagt, erst als Michael, einer der ersten Fürsten, also ein Erzengel, gekommen war, um ihm zu helfen, hat er dann den Sieg davongetragen und konnte zu Daniel kommen. Aber deshalb war er zu spät. Und was leiten wir daraus ab? Nicht, dass wir auch zu spät sein sollen, aber wir leiten ab davon, dass eben Engel auch Raum und Zeit unterworfen sind. In Hiob 1, Gott fragt Satan, woher kommst du? Als er vor dem Thron Gottes im Himmel erscheint. Und er sagt, vom Umhergehen auf der Erde. Also er ist nicht allgegenwärtig, sondern wenn er in Mumbai ist, in Indien, dann ist er nicht gleichzeitig in New York. Und wenn er in Freiburg, im Breisgau ist, ist er eben nicht gleichzeitig auch in Zürich. Aber er hat natürlich überall seine Dämonen stationiert. Ja, aber nur Gott ist der Allgegenwärtige und der Ewige. Und David sagt, der Herr mit Großbuchstaben ist mein Hirte. Und wir können natürlich auch jetzt betonen, anstatt der Herr ist mein Hirte, wir können betonen, der Herr ist mein Hirte. Und das Wort Hirte, auf Hebräisch, Ro'eh, ist auch ganz einfach herleitbar. Wenn man auf Deutsch fragen würde, warum sagt man dem Hirten Hirten? Wer könnte das auf Anhieb sagen? Ja, da müsste man ein Etymologie-Duden hervorholen und dort wird das dann sprachgeschichtlich erklärt. Aber auf Hebräisch ganz einfach. Ro'eh, ja, das kommt von der Wurzel Ra'a. 3 Konsonanten. Und Ra'a bedeutet im Hebräischen weiden, verpflegen, behüten, leiten, pflegen, sich abgeben, trachten nach, beobachten. Pah. Alles ist in dem Wort enthalten. Ro'eh ist dann übrigens ein Partizip, das also zu übersetzen ist mit weidender, verpflegender, behütender, leitender, pflegender, sich abgebender, danach trachtender, beobachtender. Das ist alles drin enthalten. Das alles tut der Hirte für uns. Und dann gibt es hier noch einen besonderen Umstand. Ich habe gesagt, alle Wörter, und die meisten Wörter, kann man auf Wurzeln zurückführen, gewöhnlich von 3 Konsonanten. Aber manchmal gibt es im Hebräischen mehr als eine Wurzel, die gleich lautet. Nebeneinander. Und das ist dann auch der Grund, warum es so Verwirrung entsteht. Da kommt einer zu mir und sagt, ich habe ein Namenswörterbuch nachgeschaut, den biblischen Namen, und da stand das und das, aber irgendwo in einem Lexikon habe ich etwas ganz anderes gelesen. Ja. Wie geht das? Zum Beispiel Kainan. da in der Geschlechtsregister von Adam bis auf Noah, Kainan, da steht, das sei Schmied, die Bedeutung, und ein anderer sagt, das heißt Weinender. Kein Problem. Es gibt eben zwei gleichklingende Wurzeln, und da kann man mit der einen herleiten Schmied und mit der anderen kann man herleiten Weinender. So ist das. Und jetzt ist es hier auch so, Ra'a, gibt es noch eine zweite Wurzel? Im Wörterbuch macht man das jeweils dann so, da steht Ra'a, römisch 1, Ra'a, römisch 2. Ja, manchmal gibt es sogar noch mehr. Und Ra'a, römisch 2 bedeutet Gemeinschaft pflegen, jemanden zum Freund haben, Gemeinschaft pflegen. Und Ro'e, für hebräische Ohren klingt das auch so. Der, der Gemeinschaft pflegt, der Freund ist. Also ganz wunderbar. Dann sehen wir den Zusammenhang zwischen Johannes 10, ich bin der gute Hirte, und dann Johannes 15, wo der Herr Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt. Und da macht der Herr Jesus deutlich, dass er der Freund ist von denen, die seine Freunde sind. Und er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn irgend ihr tut, was ich euch gebiete. Also man kann nicht einfach so ein Freund sein. Aber wenn man wirklich nach dem Wort Gottes leben will, dann sagt der Herr Jesus, ihr seid meine Freunde. Und er will Freund sein von uns. Das ist alles mit drin. Der Herr ist mein Hirte. Aber wir können natürlich auch die Betonung legen auf mein. Der Herr ist mein Hirte. Das ist sehr wichtig. Da geht es darum, um diese persönliche Beziehung. Ich war bei Saul, sehen wir. In keiner Bibelstelle kann er sagen, der Herr, mein Gott. Er sagt immer zu Samuel, dem Propheten, dein Gott, dein Gott. Ja, natürlich war er der Gott Samuels, aber warum nicht der Gott Sauls? Er sagt das nie. Mein Gott. Und was drückt das aus? Saul war nie bekehrt. Er war gläubig. Man kann gläubig sein, ohne bekehrt zu sein. Aber er hat nie eine innere Umkehr und echte Buße in seinem Leben erlebt. Und darum hat er auch keine persönliche Beziehung. Und das ist ganz wichtig, wenn man das nicht hat, diese persönliche Beziehung, dann muss es einem klar sein, dann ist man auch nicht bekehrt. Aber dann muss man sich endlich mal bekehren. Und zwar so, dass man dann wirklich von Herzen sagen kann, der Herr, mit Großbuchstaben, ist mein Hirte. Und dann kommt die nächste Verszeile, mir wird nichts mangeln. Auf Hebräisch ist das noch viel knapper. Ja? Wir lernen ja schon aus dem Buch Prediger, dass der Weise nicht viele Worte macht. Und darum ist das Wort Gottes auch so knapp. Ja? Zum Beispiel die Liebesgeschichte zwischen Isaak und Rebekka, das ist ein Kapitel von mehr als 60 Versen, aber das ist's. Wir würden ganze Bücher schreiben. Ja, die Bibel braucht nur ein Kapitel dafür. Oder denken wir die Opferung von Isaak, 1. Mose 22, das sind 19 Verse. Aber da würden wir auch ein ganzes Buch schreiben, wenn wir das tun müssten. Ja? Und alles mögliche Nebensächliche würden wir da noch reinbringen. Das Wort Gottes ist ganz anders, ganz knapp. Wie eine Strichzeichnung, nur das Wesentliche wird gesagt, aber das, was gesagt wird, das können wir alles auf die Goldwaage legen. Und das haben wir jetzt auch schon ein bisschen so gemacht. Der Herr ist mein Hirte. Und auf Hebräisch ist das jetzt Adonai Ro'i Lo Echsar. Zwei Wörter. Wir brauchen auf Deutsch schon wieder viel mehr Wörter, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wörter. Auf Hebräisch 4 Wörter. Und das erste, Adonai Roi, zwei Wörter. Im Deutschen, der Herr ist mein Hirte, fünf Wörter. Ja, das ist ja das Minimum, das Paulus erwähnt in 1. Korinther 14. Er sagt, er möchte nicht in einer Fremdsprache 10.000 Wörter sagen, die die anderen Leute gar nicht verstehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er möchte lieber fünf verständliche Wörter sagen. Was wäre das? Damit es Erbauung bringt. Was wäre das? Der Herr ist mein Hirte. Ja, aber auf Hebräisch könnte man sogar den ganzen Vers sagen und ja, ist immer noch unter fünf. Adonai Roi, Lo Echsar. Mir wird nichts mangeln. Oder andere übersetzen, mir mangelt nichts. Natürlich, weil Echsar, das ist eben diese Durativform, das kann in Zukunft sein, das kann in der Gegenwart sein, das könnte sogar in der Vergangenheit sein. Und das drückt eben aus, wenn der Herr mein Hirte ist, dann fehlt mir nichts. Sogar dann, wenn es mir ganz schlecht geht, ist der Herr bei mir. Und in ihm habe ich alles, die ganze Fülle. Das wird damit ausgedrückt, mir wird nichts mangeln. In einer Telefonkabine, man merkt, das ist eine Geschichte, die schon ein bisschen älter ist, aus der Zeit, als es noch Telefonkabinen gab, so öffentliche, da hat man einen Zettel gefunden, und zwar von einer süchtigen Person, die schreibt den Psalm 23, aber verändert darauf und sagt, Heroin ist mein Hirte, mir wird immer mangeln und so weiter. Schrecklich, schreckliches Gedicht. Und das zeigt eben den Kontrast, die den Herrn Jesus wirklich persönlich kennen und wirklich auch sich bewusst sind, in ihm habe ich alles, die ganze Fülle und auch innerliche Erfüllung des Lebens. Die können sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann wird der Hirte beschrieben, ihr lagert mich auf grünen Auen. David lebt ja in Bethlehem und das ist gerade an der Grenze zur judäischen Wüste. Also ganz ideal strategisch, um in die judäische Wüste zu gehen mit den Schafen. Und das war in Israel, im alten Israel, ganz, ganz wesentlich. Man hat zwischen Ackerbau, Landwirtschaft und der Landwirtschaft mit Kleinviehzucht, also mit Schafen und Ziegen, ganz strikt getrennt. Und zwar ist das im Nahen Osten sehr, sehr wichtig, weil das Land Israel ein Mittelmeeranrainer ist. Es gibt ein Papier von der EU, vor einigen Jahren erstellt, das ganz speziell Bezug nimmt auf die ökologische Situation der Länder um das Mittelmeer herum. Und dort wird betont, wie ganz wesentlich es ist, dass man eben in diesen Ländern keine ökologischen Fehler macht, die für weitere Generationen verhängnisvoll sind. Es ist nämlich so, in diesen Ländern, wenn man mit Schafen und mit Ziegen über fruchtbares Ackerland geht, die weiden das ab und die Ziegen sind noch schlimmer, die beißen die Grasnarbe, wie man sagt, noch tiefer unten ab und man kann in kürzester Zeit fruchtbares Land in eine Wüste verwandeln. Und darum ist es da so wichtig, diese Bereiche ganz klar zu trennen. Und das hat Gott so eingerichtet in ökologischer Fürsorge für Israel. Er gab Israel ein Land, das von Milch und Honig fließt. Eretz Zvat Chalav Udvash. Was ist das? Ein Land, wo man immer Angst haben muss, dass man gestochen wird. Ein Land von eben von Bienen. Und was bedeutet das mit einem Land von Milch? Ja, es bedeutet Folgendes. Das fruchtbare Ackerland Israels, zum Beispiel die Sharon-Ebene am Mittelmeer, das ist so eine Kornkammer gewesen, und dann auch die Jezreel-Ebene, die auch Harmagedon genannt wird, in Nordisrael. Und noch weitere Gebiete sind ganz besonders fruchtbar, gut für Ackerbauwirtschaft und auch um eben Bäume zu züchten. Das ist das Land, das von Honig fließt. Und man muss wissen, Dwasch im biblischen Hebräisch bezeichnet nicht nur Bienenhonig, sondern auch Honig aus allen möglichen Fruchtsäften. Zum Beispiel verdickter Dattelsaft, ja, das ist auch Dwasch. Und so ist dieser Teil des Landes, ist das Land, das von Honig fließt. Und dann gibt es die Wüste Judäa. Die ist ideal für Kleinviehzucht, weil das nicht eine tote Wüste ist. Darum gibt es auch im Alten Testament für Wüste verschiedene Wörter. Wüsten sind nicht gleich Wüsten. Es gibt zum Beispiel das Wort Zia, das bedeutet ein ausgetrocknetes Land, wo man gar kein Wasser findet. Oder es gibt das Wort Shemama, das ist eine Wüste, die Entsetzen auslöst. Also Shemama ist eine entsetzliche Wüste, die durch das zerstörte Erscheinen eben den Zuschauer so emotional trifft. Und dann gibt es das Wort Midbar. Und das heißt eigentlich ein Ort, wo man füttern kann. Und das Wort wird gebraucht für die Wüste Juda. Das ist die Midbar Yehuda. Also eine lebendige Wüste, wo es eben immer oder die meiste Zeit ganz gut möglich ist, mit Herden durchzugehen und die kriegen was zu fressen. Im Land Israel ist es ja so, die Regenzeit beginnt im Herbst nach dem Laubhüttenfest, also wenn es normal geht, sagen wir Ende Oktober. Und das ist dann der Frühregen, der kommt. Und die ganze Winterszeit ist die Regenzeit und das geht dann bis ins Frühjahr und zwar gerade vor dem Passafest, so ungefähr April. Und der Regen in der letzten Zeit wird in der Bibel genannt der Spätregen, der Früh- und der Spätregen. Und das führt dazu, dass auch die Wüste Juda richtig aufblüht. Ein Besuch des Landes Israel im Februar. Boah, wir sind noch ziemlich kalt. Aber das ist wunderbar, wenn man sieht, wie die Wüste aufblüht. Und es gibt richtige grüne Teppiche in der Wüste. Und dann, wenn man Monate später kommt, alles weg, alles braun. Aber immer noch fressbar. Und so kommt ja also David von Bethlehem, Ephrata. Ephrata heißt ja fruchtbar, weil das Gebiet dort ist sehr fruchtbar um Bethlehem. Darum heißt Bethlehem, Bethlehem, Brothausen. Bethlehem, Haus des Brotes, Brothausen. Da gibt es viel Korn. Und darum ist ja das Buch Ruth so ein wunderbares Buch. Das beschreibt die Gerstenernte und wie es dann eine Zeit geht, bis dann die Weizenernte kommt. Aber eben dort durfte David nicht hüten. Er musste mit den Schafen raus in die Wüste Judäa. Und dort konnte er sie eben an Orte führen, die er kannte, wo solche grüne Teppiche sind. Das ist es. Er lagert mich auf grünen Auen. Schafe würden das natürlich nie finden. Nicht wahr? Es gibt keine Tiere, die wirklich einen GPS eingebaut haben. Also vielleicht bei den Zugvögeln, ja, die sich orientieren können nach der Position der Sterne. Das ist schon eine Art GPS. Und bei dem Mistkäfer, der kann sich orientieren nach der Milchstraße. Und dadurch findet er den kürzesten Weg von seinem Versteck zu Misthaufen. Ja, weil es ist immer ein bisschen gefährlich für ihn, dorthin zu gehen. Und darum muss er den kürzesten Weg haben. Und dafür hat Gott ihm diesen GPS eingebaut, dass er sich nach der Milchstraße richten kann. Ja, aber sonst, so im Allgemeinen haben die Tiere nicht einen GPS. Aber die wirklich gar keinen GPS haben, das sind die Schafe. die können sich wirklich nicht orientieren. Und darum sind die einfach abhängig von, sie müssen einen Hirten haben. Aber so ist das auch mit uns Menschen. Wer könnte sich in diesem Wirrwarr von Meinungen zurechtfinden? Und wir sehen gerade heute, mit dem Internet ist dieser Wirrwarr noch viel größer geworden. Hat eine Dynamik bekommen. Und Leute suchen da und da und da und da. Und was machen sie dann noch? Dann schicken sie da und da und da und da. Und ich frage sie, stimmt das? Ist das wahr? Oh, das hat mir jemand geschickt. Ein Wirrwarr. Wie soll man sich da zurechtfinden? Wir Menschen haben auch in uns selber kein Orientierungssystem. Und darum ist es so wichtig, dass man den guten Hirten, den großen Hirten, den Oberhirten kennt. Er lagert mich auf grünen Auen. In der englischen King James Version, da steht ja hier, He maketh me to lay down in green pastures. Er macht mich niederlegen. Das ist natürlich kein Deutsch, das geht gar nicht. Aber warum haben die so übersetzt? Die haben sehr gut übersetzt. Weil das hebräische Wort ist also eben das Verb, wie ich das erklärt habe, mit den drei Konsonanten, aber in der Hif-il-Form. Das ist auch etwas ganz Spezielles im Hebräischen. Man kann jetzt eben diese Wurzeln, kann man in verschiedenen Stämmen, kann man die einfügen. Da gibt es den Kal-Stamm, den Nif-Al, den Pi-El, den Pu-Al, den Hif-Il, Hof-Al und den Hit-Pa-El. Und es gibt noch mehr als diese sieben Stämme. Es ist fantastisch, wie man da die Verben abändern kann. Und der Hif-Il-Stamm, der drückt aus, dass etwas veranlasst wird. Und der Hof-Al ist ein Passiv dazu, dass man veranlasst wurde. Ja, und jetzt versteht man auch, warum in den Büchern der Könige diese seltsame Redewendung vorkommt von einem König, von dem es heißt, er machte Israel sündigen. Das ist doch nicht deutsch. Ja? Aber das ist genau diese Hif-il-Form. Veranlassen, dass Israel sündigt. Und die haben wir hier auch. Veranlassen, dass ich mich niederlege. Er macht, dass ich mich niederlege. Und das ist doch ein wunderbarer Vers für alle Hyperaktiven. Oder die gedrückt werden, hyperaktiv zu sein. Der Herr möchte nicht, dass wir ständig nur in Bewegung sind. Wir brauchen Erholung. Und schauen wir mal im Markus-Evangelium, nachdem der Herr Jesus die Jünger ausgesandt hatte zum Dienst, da lesen wir, wie sie zurückkehrten. Schlage auf. Markus 6, Abvers 30. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus. Und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er spricht zu ihnen, kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch allein und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr sieht, die haben so viel gemacht, jetzt müssen sie kommen und die müssen sich auch zurückziehen können. Einen öden Ort bezeichnet einen Ort, wo keine Leute sind. Das ist ganz wichtig. Dieser Wechsel von Spannung und Entspannung, von Kontakten, aber dann auch Zeiten, wo man sich richtig zurückziehen kann und mit dem Herrn allein sein kann. Und das wird hier ausgedrückt. Er veranlasst mich zu lagern auf grünen Auen. Und weiter, er führt mich zu stillen Wassern. Das ist eben auch so etwas Besonderes in der Wüste Judäa. In der Regenzeit Da braucht es gar nicht an einem Ort in der Wüste zu regnen. Aber man blickt da zum Beispiel in ein Wadi, das ist so ein Tal, alles ausgetrocknet und plötzlich, also wirklich in Sekunden kann das ändern, das ist, war noch trocken und Sekunden später kommt ein reißender Strom durch das Wadi, weil es irgendwo anders regnet, auch außerhalb der Wüste. Und das Wasser wird dann eben gesammelt in Bächen und auch in die Wüste geführt durch die Wadis und so kommen riesige Wassermengen in die Wüste. Aber wenn man das so sieht, das ist so richtig braun und so eine richtige unappetitliche Suppe, wenn es geht um Wasser trinken. Aber dieses Wasser sammelt sich dann so auf den Seiten auch in Löchern und Vertiefungen und die schweren Teile, die eben da durch das Wasser mitgerissen worden waren, die senken sich ab und das Wasser klärt sich auf. Und der Hirte weiß, wo es solche Stellen gibt. Die Schafe kämen nie auf die Idee. Und darum bringt er sie dorthin zu stillen Wassern, wo das abgesenkt ist und das Wasser gut ist. Und man kann es trinken. Das Wasser ist ja in der Bibel an manchen Orten ein Bild des Wortes Gottes. Zum Beispiel in Epheser 5, 25 lesen wir davon, dass der Herr Jesus die Gemeinde reinigt mit Wasser, mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Da sehen wir, das Wasser ist ein Bild des Wortes Gottes, das uns eben erfrischt in der Seele. Und gerade in der Wüste ist das natürlich ein ganz besonders kostbares Gut. Und so ist es herrlich, wenn das Schaf sagen kann, er führt mich zu stillen Wassern. Aber es gibt auch ganz freche Schafe. Von denen lesen wir in Ezekiel 34, eben da, wo wir schon gelesen hatten. Es geht im Zusammenhang um die schlechten Hirten in Israel, aber dann um den Messias-Hirten, wie wir gesehen haben. Und ich lese in Kapitel 34, Vers 17. Und ihr, meine Herde, spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Wittern und den Böcken. Ist es euch zu wenig, dass ihr die gute Weide abweidet und das Übrige eurer Weide mit euren Füßen zertretet und dass ihr das geklärte Wasser trinkt und das Übriggebliebene mit euren Füßen trübt. Und meine Schafe sollen abweiden, was mit euren Füßen zertreten und trinken, was mit euren Füßen getrübt ist. Das ist schrecklich, wenn es solche gibt, die das Wasser trüben. Sie trinken vielleicht für sich und dann zerstampfen, für die anderen wird alles unklar. Und das geschieht, wenn Gläubige über das Wort Gottes reden in einer Art und Weise wie, ja, wer sagt schon, dass das bedeutet? Ja, da haben sich Gläubige vielleicht daran gefreut, wie das steht, dass der Herr bald kommt und was die Zeichen des Endes sind. Und er sagt, ja, wer sagt schon, wir sind in der Endzeit. Das hat schon mein Großvater gesagt. Das ist das Trüben des Wassers. Schrecklich. Und so könnte man noch ganz diverse Beispiele bringen, die kann man sich selber ausdenken oder sich erinnern, was man schon erlebt hat. Da können auch durch gewisse Sprüche kann plötzlich die Klarheit des Wortes Gottes verdunkelt werden. Gott stellt ja die Frage an Hiob in Hiob 38, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist ganz am Anfang von Hiob 38. Also man kann über das Wort Gottes sprechen und sagen, ja, zu dieser Sache gibt es 6 verschiedene Auslegungen, so im Allgemeinen, und ich würde 1, 2, 3, 4, 5, 6 eher zu Auslegung 2 neigen, aber ich könnte mir könnte durchaus mit 5 auch leben. Ja, und jetzt? Was ist die Wahrheit des Wortes? Was sagt das Wort? So wird an ganz vielen theologischen Ausbildungsstätten und Bibelschulen, die sich sogar bibeltreu bezeichnen, gelehrt. Und wenn man dann sagt, ja, aber jetzt haben Sie, ich rede jetzt vom Dozenten, haben Sie ja gar nicht erklärt, was jetzt wirklich das Wort Gottes meint. Ach, das, unsere Studenten, die sind, oder die sagen dann, unsere Studierenden, aber ich sage unsere Studenten, weil das meint auch die Studentinnen, unsere Studierenden, die sind reif, das sind reife Leute, die können selber entscheiden. Wie bitte? Die sind ja in der Bibelschule, um etwas zu lernen. Die sind nicht da, weil sie sagen, wir wissen schon alles und wir können alles selber entscheiden. Ja, aber eben, das Wort wird verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis. Und dann ist das eben so schön, der Gegensatz. Er führt mich zu stillen Wassern. Das ist auch eben ein Wort, das klar ist, das nicht getrübt ist. Professor Walter Smith, der pflegte, so wenn er mit jungen Leuten zusammen war, würdiger englischer Mann mit Englishman, ja, mit weißem Bart, und dann hat er irgendeine Frage sehr originell erklärt und dann fragt er: So war das nun klar? Klar wie Schlamm? Ja, eben. Wenn es klar ist wie Schlamm, dann blickt man überhaupt nicht mehr durch. Und was der Herr uns eben gibt, das ist stilles Wasser. Gut, das war eben auch das Anliegen von Professor Wilder Smith, Klarheit zu vermitteln. Vers 3. Er erquickt meine Seele. Jetzt muss man ja davon ausgehen, David beschreibt sich als Schaf und er beschreibt die Handlungen des Hirten gegenüber Schafen. Aber wenn er jetzt sagt, er erquickt meine Seele, ja, wie kann man die Seele eines Schafes erquicken? Und es gibt eine wunderbare Erklärung dazu. Schafe, wenn die mal irgendwie fallen, und zwar so, dass sie auf den Rücken zu liegen kommen, haben dann echte Mühe, um wieder auf die Beine zu kommen. Die zappeln mit den Beinen, zuerst ganz wild, und sie kommen nicht mehr auf die Beine, und dann immer weniger, und schließlich kommen sie in einen Zustand, da kann man sagen, das Schaf ist depressiv. Wirklich, es gibt innerlich auf. Und wenn dann der Hirte kommt und das Schaf eben wieder auf die Beine bringt, dann kommt das Leben wieder. Das ist genau das. Er erquickt meine Seele. Und das hebräische Wort für erquicken hier ist umdrehen. Also wörtlich steht, er dreht meine Seele um. Wie geht das? Eben auf die Beine. Und so sehen wir in 1. Petrus 2 am Schluss, sagt Petrus, dass der Herr Jesus der Hirte und Aufseher unserer Seelen ist. Und er wacht auch über unser Seelenleben und bewahrt es. Und da finden wir etwas davon, wie er eben wirklich auch das Leben und die Freudigkeit wieder zurückbringen kann, wenn es durch gewisse Umstände verloren gegangen ist. Und dann heißt es, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Was bedeutet das? Pfad der Gerechtigkeit. Das ist so eine typische hebräische Ausdrucksweise. Im Hebräischen gibt es viel weniger Adjektive als auf Deutsch. Relativ wenig. Also Adjektive sind zum Beispiel gut, schön, traurig und so weiter. Und man drückt dann eben das aus im Hebräischen, indem man ein Hauptwort anhängt. Also zum Beispiel der Pfad der Gerechtigkeit bedeutet der gerechte Pfad. Und was ist denn ein gerechter Pfad? Das Wort hängt eben zusammen mit richtig. Ja? Der Pfad der Gerechtigkeit, der gerechte Pfad, ist eben der richtige Weg. Er leitet mich in Wegen, in richtigen Wegen, um seines Namens willen. Wenn man in der Wüste Judäa ist, immer wenn ich mit Gruppen dort in Israel bin, dann sage ich, schaut mal darüber auf diese Hügel da in der Wüste. Seht ihr diese Wege? Niemand sieht Wege. Ja, aber schaut mal, es gibt doch dort so eine gerade Linie, dann darunter wieder gerade Linie. Wieder. Ah ja, natürlich. Und plötzlich sieht man, das ist voller kleiner Wege. Und dann erkläre ich, das kommt dadurch, die Wüste Judäa ist eine lebendige Wüste. Da gibt es viele Tiere. Es gibt Wüstenfüchse, Schakale, es gibt Steinböcke, es gibt Klippendechse und so weiter und so fort. Diese Tiere sind unterwegs, viele nachts, und die gehen immer wieder die gleichen Wege auf ihrer Nahrungssuche. Und dadurch entstehen solche Wege. Vielleicht haben Sie das auch schon gesehen auf Weiden von Kühen, dass dort auch so Wege im Gras entstehen. Ja, das ist dieses gleiche Prinzip. Und so gibt es also ganz viele Wege in der Wüste. Aber wenn ein Schaf meint, ich gehe einfach dem Weg nach, dann finde ich schon wieder heim. Ein Schaf, das sich verirrt hat, es wird nie mehr heimkommen. Die Berge werden es irreführen. Wie das in Jeremia steht, die Berge haben mein Volk irregeführt. Das ist genau das. Diese Wege führen nicht nach Hause. Es braucht einen Hirten, der den richtigen Weg weiß und nach Hause bringt. Das wird hier ausgedrückt. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und welcher Name ist da gemeint? Der Herr Jesus wird genannt 7-mal im Neuen Testament, der Gerechte. Zum Beispiel 1. Johannes 2,2. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Oder in Matthäus 27, Frau Pilatus schickt jemand zu ihrem Mann, als er da im Prozess war, im Prozess Jesu, und lässt sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn viel habe ich um seinetwillen gelitten im Traum. Also Frau Pilatus hatte einen Albtraum gehabt und hat etwas davon wahrgenommen und hat ihren Mann nochmal gewarnt, weg mit deinen Fingern. Das ist ein Gerechter. Jesus Christus, der Gerechte. Und David sagt, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen, weil er eben heißt der Gerechte. 7-mal im Neuen Testament. Nächster Vers. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Was ist das Tal des Todesschattens? Das Typische in der Wüste Judäa sind diese ganz engen V-Täler. Die Wadis, also diese Winterbäche, die führen eben das Wasser durch ganz steil, tief eingeschnittene, enge Täler. Das ist ganz anders in der Wüste Negev. Da sieht man ganz große Ebenen. In der Mitte der Ebene sieht man im Winter ein großes Wadi mit viel Wasser. Und dann sieht man, wie kleinere Wadis da zufließen, kleinere in größere und größere dann schließlich ins Hauptwadi, so in den breiten Tälern. Aber in der Wüste Judäa diese engen Täler. Und da gibt es ganz zerklüftete, felsige Täler. Und wenn da ein Hirte mit seiner Herde durch muss, ist das gefährlich. Es ist eine Klippe. Und zwar kommen die Schafe, die kommen nicht einfach da durch. Er muss dann je nachdem einzelnen Schafen helfen, dass sie da mit ihren mit ihren Hufen da auf den Fels hochkommen, dann hinten nachhelfen und so durch das gefährliche Tal des Todesschattens hindurchführen. Aber David sagt, wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Ist das nicht wunderbar? Er hat keine Angst, auch wenn es ganz gefährlich ist. Und das Tal des Todesschattens, das ist das Tal, wo wir dem Tod nahe kommen. Wir sind noch nicht gestorben, aber wir kommen in die Nähe. Und ich denke, manche von uns könnten erzählen von solchen Erfahrungen. Das ist sehr bedrückend. Aber ist es nicht wunderbar, wenn man den Hirten kennt? Fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Und es ist so, ich habe alle Wörter ausgezählt im Psalm 23. Nach dem Titel, ein Psalm von David, Mizmor le David, das sind zwei Wörter, kommt der Psalm mit 55 Wörtern. Und das mittlere Wort von dem ganzen Psalm ist das Wort Du hier. Denn du bist bei mir, ist auf Hebräisch, sind drei Wörter. Das Wort Nummer 27, 28 und 29. Also genau in der Mitte. Ki ata imadi, denn du mit mir. Ist das nicht wunderbar? Das ist das Herzstück des Psalms. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wie kann ein Stecken trösten? Und wie ein Stab? Der Hirte hatte einen langen Hirtenstab, der war wichtig, um Schafe, je nachdem, auf Distanz ein bisschen zu leiten. Und ganz wichtig, wenn man nach Hause kam, dann mussten die Schafe gezählt werden. Und zwar so, dass man sie durch das enge Tor in den Schafhof gehen ließ, und zwar immer nur eins. Über dem Eingang den Stab und dann ging es durch. Eins, zwei, drei, 98, 99. Es fehlt eins. Also, der Stab ist der Stab, um zu zählen. Und wir haben eben weitere Stellen in Jeremia und in 3. Mose, wo das erwähnt wird, dieses Zählen mit dem Stab. Und das bedeutet also nichts anderes. David sagt, ich weiß, ich bin nie vergessen bei dem Herrn. Wenn wir in Situationen sind, wo wir denken, wo ist der Herr? Er greift nicht ein. Aber wir dürfen wissen, dein Stab tröstet mich. Ich weiß, ich bin unvergesslich, ich bin immer gezählt. Und der Stecken, das war so ein Knüppel. Und David erzählt in 1. Samuel 17, um Saul zu überzeugen, dass er der Zwischenkämpfer mit Goliath werden könnte. Ich habe mit Löwen und mit Bären gekämpft. Und habe sie geschlagen. Und wenn dann der Löwe sich gegen mich erhob, dann griff ich ihm am Bart, ja, und hat ihn tot gemacht. Der hat also mit diesem Knüppel auf diese Tiere eingeschlagen. Gut, ich muss vielleicht erklären, der Löwe, der damals in der judäischen Wüste lebte, das ist eine Art, die heute ausgestorben ist. Es gibt noch Überreste von den sogenannten Berberlöwen, die gibt es auch in Nordafrika. Die sind viel kleiner als der afrikanische Löwe. Und aber die kann man wirklich auf die Palme bringen, wie man so sagt. Ich habe mal einen Überrest noch gesehen. In der Schweiz gab es einen privaten Zoo mit einem Mischling Berberlöwen. Und wenn man da vor dem Gitter stand, das ist viel interessanter als in den großen Zoos. Ich war, wenn man dort irgendwelche Faxen macht beim Löwen, die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Aber der Der ist raufgesprungen, das Gitter hoch. Das war fantastisch, also das mal zu erleben. Ich bin nicht dafür, dass man Tiere reizt, aber das war so interessant zu sehen, wie die Situation war für David. Da hat er den geschlagen und dann kommt der Löwe. Und das ist wirklich einer, der hat ein Temperament. Und David hat ihn zu Tode geschlagen. Was bedeutet das? Wir haben auch Feinde. Und zwar ist unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern die Mächte, die dahinter stehen. Und so sagte Epheser 6, Vers 10, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und wir dürfen wissen, der gute Hirte, er sorgt für uns. Und sein Stecken tröstet uns. Es gibt Leute, die haben Angst vor irgendwelchen Flüchen. Und in der Seelsorge kommt das eben zum Ausdruck. Und dann muss man ihnen sagen, da muss man überhaupt keine Angst haben. Ich war zum Beispiel in Togo. Da hat mir ein einheimischer Bruder erklärt, eben die Zauberer da in den Stämmen, die Schamanen, die machen ganz furchtbare Dinge. Aber die wissen, bei den Kindern Gottes funktioniert das nicht. Die können zum Beispiel eine Schlange auf eine bestimmte Person losgehen lassen und so weiter. Und die tötet sie dann. Aber bei den Gläubigen funktioniert es nicht. Und wir lesen ganz am Schluss von 1. Johannes 5, dass der Böse, der aus Gott geborene, bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Weil der Herr uns beschützt. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ja, aber jetzt wieder. Es geht ja um Schafe. Schafe sitzen doch nicht zu Tisch. Nein. Aber da hilft auch wieder ein bisschen der Hintergrund der Kultur. Tisch auf Hebräisch heißt Schulchan. Und das benutzt man für einen normalen Tisch mit vier Beinen zum Beispiel. Das ist ein Schulchan. Aber ursprünglich bezeichnete Schulchan eigentlich ein Fell, das man auf den Boden legte. Und wie das im Orient an vielen Orten heute noch üblich ist. Ein Tuch am Boden und die vielen Esswaren drauf. Leute sitzen am Boden rundherum. Das ist zu Tisch sein, aber eben im Sinn von ursprünglich Schulchan. Und wenn hier das Schaf sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, dann bedeutet das, der Hirte erkundigt die Region, wo er hingehen will. Und wenn er da eine grüne Aue gefunden hat, zum Beispiel, dann sucht er zuerst ab, ob es da irgendwelche giftige Kräuter gibt. Und die werden entfernt. Und erst dann kommt die Schafherde. Und so bereitet der Hirt einen Tisch vor den Schafen. Sie müssen keine Angst haben, dass sie giftige Nahrung bekommen. Im Internet, da haben wir keinen solchen Tisch. Das ist voll bestückt mit Gift. Und auch gute Kräuter, alles. Aber wir brauchen den Hirten, der uns bewahrt vor diesen giftigen Kräutern. Und das angesichts meiner Feinde. Bär und Löwe und Wolf mag auf der Lauer sein. Das Schaf kann die Nahrung des Wortes Gottes genießen, ohne Angst, weil der Hirte mit seinem Stecken für Ordnung sorgt. Weiter. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Aber wie kann man jetzt das auf Schafe beziehen? Werden die gesalbt? Ja, natürlich. Und das ist so ein echtes Problem, gerade bei der Schafzucht. Da gibt es die Schafbremse. Oder man nennt sie auch Nasendasseln. Das sind Fliegen, die fliegen so um die Nase herum und dann schießen die Larven in die Nasenlöcher rein. Also im Flug. Und diese Larven kommen da in die Schleimhäute rein. Das ist nicht gerade sehr angenehm für ein Schaf. Es beginnt zu niesen und so. Aber die wachsen dann und breiten sich aus. Und das ist eine ganz schlimme Plage. Im Extremfall können die dann sogar in Regionen bis ins Gehirn hinaufkommen. Ja, über die Nasenwege. Weiß man ja, wie das geht beim PCR-Test. Ja, die gehen dann noch ein bisschen weiter. Bis ins Gehirn. Und das kann also führen zu Wahnsinn. Und innerhalb Tage sterben dann die Schafe. Aber es gibt ein Mittel, Olivenöl. Die Schafe mit Olivenöl einreiben und das mögen diese Feinde nicht. Und so ist das ein Schutz. Und wir lesen in Philipper 4, dass wir alle unsere Anliegen vor dem Herrn kundtun sollen. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn die Gedanken beginnen zu drehen und wir Mühe haben, sie zu kontrollieren, aber da dürfen wir uns ganz dem Herrn übergeben und er kann auch da helfen. Und natürlich, das Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist kann der Hirte auch da eben uns von diesen schlimmen Eindringlingen bewahren. Weiter. Mein Becher fließt über. Aber jetzt auch wieder. Schafe trinken doch nicht aus Bechern. Doch. Und zwar, wenn man die schon mal gesehen hat im Nahen Osten. Aus Steinen werden so Vertiefungen herausgeschlagen und da gießt man das Wasser rein, aber nicht so nach Maß. So wie ein Apotheker. 0,925, ja, und Deziliter. Nein, sondern Kübel und wenn da Wasser darüber hinweg geht, das kommt nicht darauf an. Also, der Hirte ist ein Hirte, der nicht nur einfach ein bisschen gibt, sondern er ist so freundlich. Und er gibt uns mehr, als was wir brauchen. Wie es heißt in 1. Timotheus 6 am Schluss, Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Unglaublich, das steht so. Und schließlich, nach all diesen 7 Verben, lagern, Vers 2, und führen. Erquicken, Vers 3, und leiten. Vers 4 am Schluss, sie trösten mich. 5, du bereitest und hast gesalbt am Schluss von Vers 5. 7 Verbe, die Zahl der Vollkommenheit. Und nach all dem, was der Hirte tut, fasst König David zusammen, nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Also er sieht, dass der Herr so durch das ganze Leben hindurch freundlich handelt. Und das ist so wichtig, dass man auch nach Jahren des Glaubenslebens zurückblickt und sieht den roten Faden und sieht, wie der Herr kontinuierlich da war und geholfen hat. Dann kommt man zu diesem Wort. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Es war bisher so und darum darf ich wissen, es geht auch so weiter. Und dann schließen wir mit ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Aber im Haus des Herrn. Bet Adonai, das ist im Alten Testament der Ausdruck für den Tempel. Wie kommt jetzt David dazu? Jetzt spricht er über den Tempel. Ja, natürlich. Weil wir verschiedene Stellen finden, wo der Tempel verglichen wird mit einem Schafshof. Und darum spricht der Herr Jesus in Johannes 10 im Tempel in Jerusalem. Im Zusammenhang sehen wir, der Herr ist dort im Tempel. Spricht er darüber, ich bin der gute Hirte. Und er sagt, ich habe noch mehr Schafe als diese in diesem Schafhof. Auch die werde ich holen. Das ist der Schafhof Israel. Und die anderen Schafe, das sind die Heiden, die auch noch dazukommen. Um dann eine Herde zu haben, die Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden. Ja, und darum ist also der Zusammenhang mit dem Haus Gottes und dem Schafhof ist ein ganz naheliegender. Die Vorhöfe, In Psalm 100 sehen wir das ja ganz klar. Psalm 100. Jauchzt dem Herrn ganze Erde, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Lobt ihn, preist seinen Namen. Die Schafherde geht in den Tempel, in die Vorhöfe, verglichen mit dem Schafshof. Und so sagt David, ich werde wohnen im Haus des Herrn. Das ist gewissermaßen das Zuhause der Erlösten und das auf Länge der Tage, wie es ganz wörtlich heißt. Auf immer da. Also wir haben immer dieses Heimkehren ins Haus des Herrn vor uns als das Endziel unseres Weges. Wollen wir hier schließen und jetzt eine Zeit haben für Pause.